Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Meine Mutter Tränen in den Augen und sagt, ja, du hast ja eine tatsächliche Doktorarbeit geschrieben. Wie ungeheuer interessant man den Mann ohne Eigenschaften doch präsentieren kann und sollte. Dass also die schönsten räumlichen, synästhetischen Metaphern entwickeln kann, die also wirklich so treffend und frappierend sind.
Hallo, Sie haben den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut eingeschaltet und heute ist bei mir zu Gast Katrin Rosenfield. Sie hat eine Fülle von Fächern studiert, nie gescheut, in andere Länder zu gehen, sich dort von den Kulturen und Menschen der wissenschaftlichen Arbeit bereichern zu lassen. Von Salzburg nach Wien, nach Frankreich, nach Brasilien. Dieses Mal gibt es, und das will ich vorweg sagen, eine besondere Kontextfolge mit Frau Rosenfield. Sie und Dr. Martin Lang und Stefan Radil haben über Musils Mann ohne Eigenschaften gesprochen, den Professorin Rosenfield ins Portugiesische übersetzt. Und wie es dazu gekommen ist, darüber reden wir jetzt gleich. Erstmal herzlich willkommen, Katrin Rosenfield.
Vielen Dank, mich da hier einzuladen.
Angefangen von der Theaterbegeisterung mit Germanistik und Theaterwissenschaft über die Psychologie hin zur Philosophie. Frau Rosenfield, wenn Sie auf Ihr Leben gucken, wie würden Sie es in einem Wort zusammenfassen?
Ja, ich glaube, ich bin eine Meisterdilettantin.
Das sagt sie jetzt sehr charmant und sehr lachend, aber hören Sie rein, sie ist gar keine Dilettantin, in gar keinem Fall. Sie werden spüren, wie sie die Freude am Denken hat und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Gebürtig sind Sie Österreicherin.
Ja, aus Salzburg.
Und Sie haben mir erzählt im Vorgespräch, dass der Mythos zumindest besagt, in Ihrer Familie wurden die Mozartkugeln erfunden.
Genau, also so heißt's. Und es heißt auch, dass dieses Rezept dann von vielen anderen eben gekapert worden ist. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich, warum die Mozartkugel heute so wichtig ist, dass nach dem Krieg meinem Vater die ideale Idee gekommen ist, eine wunderschöne Bonbonniere zu machen mit dem Mozart im roten Frack. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die heute so berühmt ist.
Also jetzt würde man sagen, ein Marketinggenie
genau.
Damals. Der Weg, aber Sie sind in Salzburg aufgewachsen, wahrscheinlich normal ins Gymnasium gekommen. Wir haben jetzt schon durchgehört, wahrscheinlich eine gut eingesessene bürgerliche Familie.
Genau.
Und das war auch gar kein Thema, dass Sie später mal einen akademischen Lebensweg einschlagen.
Naja, das würde ich nicht sagen, denn die gut eingesessenen Familien zu meiner Zeit waren noch sehr konservativ. Man hat sehr unterschieden zwischen dem Sohn, der also das aufs akademische Gymnasium gegangen ist, und den Töchtern, die eigentlich dazu auserkoren waren, zu heiraten. Also das war sehr eigenartig in meiner Familie. Und meine eher intellektuelle Begabung war eigentlich immer ein Störfaktor, also ein ironisches Auge innerhalb einer Familie, die sehr große Überzeugungen immer zutage geführt hat.
Das heißt, auf der einen Seite haben Sie vielleicht enttäuscht wegen der Heiratspolitik, aber begeistert durch das, was Ihnen alles gelungen ist.
Ja, das hat lang gedauert. Die Begeisterung hat sehr lang gedauert. Man hat immer gedacht, ich bin eigentlich eher verrückt, weil ich so viele Dinge ausprobiert habe. Und wie ich dann nach Paris gegangen bin, letztendlich angespornt durch Kollegen, die ich bei einem Kolloquium in Alpbach kennengelernt habe. Die waren alle Normalien von diesen großen Schulen. Und die haben gesagt, ich soll nach Paris kommen und so. Hatte meine Mutter gedacht, ich will eigentlich da nur irgendwie Tourismus machen oder so, und war dann ganz erstaunt, dass ich tatsächlich eine schöne Doktorarbeit vorzulegen hatte nach einigen Jahren.
Aber lassen Sie uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Sie sind in Salzburg auf dem Gymnasium. Ganz normal oder sind Sie auf eine Mädchenschule gegangen?
Ja, es war eher ein Mädchengymnasium. Also ich habe immer schon das sehr stark gefühlt. Ich wäre viel lieber in das danebenliegende Realgymnasium gegangen, weil meines war dann das wirtschaftskundliche Realgymnasium, aber eigentlich war das eine Frauenschule. Da hat man Kochen und solche Sachen gelernt. Es war schon eine gute Schule, besonders der Sprachunterricht war ausgezeichnet. Und das war es auch, was mir also wirklich geholfen hat. Also sowohl im Englischen als im Französischen, wir hatten eine Professorin, die hat uns also nicht nur von Voltaire, sondern von Madame du Châtelet berichtet. Und ich kann mich noch erinnern, das ist also wirklich dann mein Fatum gewesen. Ich habe mir immer gedacht, die lebt in, hat in einem, zwei Flügeln von einem Haus gelebt und dann sind sie um 5 Uhr aufgestanden und haben gearbeitet und um 8 Uhr haben sie sich zum Frühstück getroffen und die hat also ihre eigene Karriere gehabt und so und das war also dann so mein Idealbild und irgendwie habe ich das dann natürlich vergessen, aber das wirklich, ich glaube, das war determinierend für meinen Lebensweg.
Sie sind dann nach der Schule, haben Abitur oder Matura heißt es, glaube ich, gemacht und sind dann aber auch erstmal aus Salzburg weg.
Ja, nach Wien. Das erste war, ich wollte aufs Reinhardt-Seminar, also auf die, da bin ich auch angenommen worden und habe angefangen, also mit dieser Schauspielerakademie und habe dann schnell eine Anstellung, also so eine Elevenanstellung am Theater an der Josefstadt bekommen. Aber ich wollte eigentlich, irgendwas hat dann nicht funktioniert, denn ich wollte immer so Rollen wie von Tennessee Williams, Frauen in der Midlife-Crisis spielen und habe aber so ein Gesicht gehabt wie eine junge Wienerin aus gutem Haus. Also da wollte ich sollte immer Rollen von Hoffmannsthal und Schnitzler spielen. Also irgendwie hat das alles nicht geklappt und dann bin ich eben wieder ausgestiegen aus der Theaterwelt und bin zur Germanistik und Theaterwissenschaft und dann Romanistik und Anglistik. Und so hat sich eben dann verfestigt in meiner Familie, dass ich ein bisschen verrückt bin und man mich nicht so ernst nehmen muss. Und ich bin so ein bisschen beiseite gelassen worden. Und das hat mir dann die Freiheit gegeben, eben mich abzuseilen nach Paris. Das war ja damals das Objet du Désir von allen Studenten in Österreich.
Warum war das so damals?
Ja, weil Paris war damals wirklich ein ganz aufregender Ort. Da war Lacan und Michel Serre und Lyotard und Derrida und Foucault und Bourdieu und die konnte man alle frei in den Seminaren besuchen. Also wenn man da hingegangen ist, ich habe damals Literatur studiert in Sancier, dann hat man den Stundenplan so eingerichtet, dass man also immer ans Collège de France, dann zu diesen ganzen Vorlesungen ging. Das war einfach wunderbar, man hat da diese Leute alle kennengelernt. Und konnte nebeneinander, dann habe ich noch Psychologie studiert in Jussieu, also bis zur Lizenz. Und dann hat mir jemand gesagt, du machst mittelalterliche Literatur und Renaissance-Literatur. Weißt du, dass man an der École des Hautes Études, da kann man ein Projekt vorlegen und auch wenn man nicht von also Soziologe oder Historiker oder sonst was ist, wenn der Professor das annimmt, dann kann man dort weitermachen. Und die École des Hautes Études, da waren natürlich ganz tolle Leute, also Jacques Le Goff zum Beispiel. Und da habe ich dem Jacques Le Goff ein Projekt vorgelegt und der hat das sofort angenommen. Und dann habe ich in historischer Anthropologie über Literatur gearbeitet. Und das war natürlich ganz toll. Also der hat mich wirklich gerettet vor diesem Herumflitzen zwischen Foucault und Bourdieu, weil der hat jedes Seminar angefangen, indem er gesagt hat, la nouvelle histoire est bonne, mais l'érudition est tout. Also die neue Geschichtsschreibung ist wunderbar, aber man braucht doch Scholarship, also man braucht solides Wissen und viel Wissen. Da er sehr tolerant war und alle diese Leute, also die Psychoanalytiker und die Kunsthistoriker und die Linguisten und alle sind bei ihm im Seminar aus- und eingegangen, war das dann schon sehr beeindruckend, also dass jemand sagt, man muss solide arbeiten und so weiter. Und das war also für mich die Rettung, also das Herumflitzen ein bisschen einzudämmen und sich ganz seriös mit einem Thema in der Tiefe zu befassen und wirklich arbeiten zu lernen. Also ich glaube, dass meine ganze Karriere wirklich von Jacques Le Goff ganz definitiv beeinflusst worden ist.
Sie haben vorhin mit so einem Augenzwinkern, das können die Hörer natürlich nicht sehen, aber ich habe es gesehen, gesagt, Ihre Familie hat Sie so ein bisschen dafür verrückt gehalten. Aber wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, spüre ich einfach auch ganz deutlich, dass Sie so Freude am Denken haben. Und auch Sie haben mir erzählt, dass Ihre Mutter da eigentlich auch gar nicht so eine unwesentliche Rolle gespielt hat.
Nein, sie war schon sehr wichtig, weil sie war eine große Leserin und eine große Kunstkennerin. Also sie hat wirklich ein unglaublich gutes Auge für Kunst gehabt. Nur leider Gottes waren ihre ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten sehr eingelassen in irgendwelche konventionellen Gesten. Also das ist wahrscheinlich diese, ich denke mir, das muss so gewesen sein nach dem Zweiten Weltkrieg mit diesem Schuldgefühl und der Scham, dass man nicht sprechen kann über die Vergangenheit, dass man irgendwie keinen Zugang hat zu dieser grässlichen Vergangenheit, in der man gelebt hat, mit der man gelebt hat, zu der man beigetragen hat. Das hat irgendwie so eine Art Schweigen erzeugt und jeder musste irgendwie dem anderen irgendwelche kulanten Ablässe geben, sodass man in sehr konventionellen Grenzen leben hat müssen, also besonders in einer Kleinstadt wie Salzburg. Also das war meine Mutter, die mich so als intellektuell, hat sie mich immer störend empfunden, weil ich bin die dritte in unserer Familie. Und das dritte Kind ist immer das Kind, das so ein bisschen vernachlässigt wird und deswegen sehr genau beobachtet, wie die Dynamik ist. Und ich habe schon als kleines Kind immer sehr ironische und kritische Bemerkungen losgelassen, die meine Mutter sehr betroffen haben und oft auch gekränkt haben. Also auf der ganz positiven Seite hat mir meine Mutter ungeheuer viel gute Literatur suggeriert und unter anderem sehr früh hat sie mir den Mann ohne Eigenschaften und das ganze Werk von Musil geschenkt. Und das war dann der wahrscheinlich bevor Jacques Le Goff gekommen ist, der erste Faktor, der mich ungeheuer angespornt hat, intellektuell, weil das war für mich sehr enigmatisch, was Musil in seinen Tagebüchern, in den Vereinigungen, im Mann ohne Eigenschaften von sich gibt und Dinge, die weit über meinen intellektuellen Horizont damals hinausgegangen sind, aber die irgendwie im Unterbewussten dann immer nachgewirkt haben und irgendwie als intellektuelles und moralisches Über-Ich in mir tätig waren.
Aber nehmen Sie uns dann jetzt nochmal mit zurück nach Paris. Sie haben gesagt, das Reisen zwischen den Instituten, zwischen den Professoren hat dann mit Ihrer Arbeit dort erstmal sozusagen einen Schwerpunkt gefunden. Aber wie war so die Zeit in Paris? Wie war Ihr Studentenleben?
Ja, mein Studentenleben war sehr studiös. Ich kann da gar nicht so viel berichten, was da in Paris alles los war, außer eben diese ungeheure Betätigung. Ich bin früh aufgestanden, früh in die Bibliothek gegangen, habe also wirklich wie eine Wilde alle Dinge gelesen, die ich nicht verstanden habe, also in Philosophie, politischer Philosophie, Soziologie und so weiter. Und das war für mich sehr interessant, aus Österreich kommend. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe einen ungeheuren Aufholbedarf, dass die Studenten in Frankreich ungeheuer viel besser geschult sind, schon im Lycée und dann durch diese Konkurse, also durch diese Aufnahmeprüfungen und Aufnahmen, also wenn man dann rauskommt aus den großen Schulen. Und der ungeheure Unterschied zwischen der normalen Universität und den Grandes Écoles, wo meine Freunde studiert haben, so dass ich einfach wirklich ganz fast neurotisch gearbeitet habe, um dieses Defizit aufzuholen. Kann ich da eigentlich nur ganz langweilige Sachen berichten, dass ich eben viel in der Bibliothek gesessen bin und gelesen habe und bei vielen Seminaren mitgemacht habe und nur spät abends dann irgendwelche Leute kennengelernt habe oder so. Es war wirklich kein Bohème-Leben, wie meine Familie dachte, dass ich da führen würde. Sondern ganz harte Arbeit.
Und dann hatten Sie Ihren Abschluss in, wie sagt man auf Deutsch, Anthropologie, Historik?
Ja, historische Anthropologie. Also es war dann so, ich habe meine Doktorarbeit fertig geschrieben, aber im letzten Jahr dieser Doktorarbeit habe ich meinen früheren Mann kennengelernt, der ist Brasilianer. Und wie ich dann fertig war und bei Le Goff promovieren wollte, hat er mir gesagt, dass ein französisches Doktorat in Brasilien nicht anerkannt wird, dass ich es in Österreich machen soll. Und da hat sich dann meine fast mephistophelische Erfindungsreichtum hat sich herausgestellt. Ich bin nach Salzburg gereist. Ich war damals sehr hübsch und attraktiv und habe einen roten Mantel angehabt und habe beim Prorektor von der Universität vorgesprochen, zuerst mal bei meinem Professor vorgesprochen, meinem früheren Professor. Der hat gesagt, ja, das kann ich schon machen, ist ein bisschen problematisch, bürokratisch und so weiter. Also ich soll ins Rektorat gehen und dort fragen. Und der Rektor hat also das, er hat so rausgespäht aus seinem Büro und hat da diese junge Dame im roten Mantel gesehen und das hat ihn sehr interessiert. Und ich glaube, dieser Eindruck hat da mitgeholfen, dass er da irgendwie den bürokratischen Weg gefunden hat, dass ich also mit einer französischen fertigen Arbeit nach Salzburg komme und dort frisch weg promoviere, so.
Und dann wieder zurück in die Familie in Salzburg?
Oder? Ja, und dann plötzlich hat meine Mutter Tränen in den Augen und sagt, ja, du hast ja eine tatsächliche Doktorarbeit geschrieben. Und da war ich dann schon sehr betreten, weil ich habe nicht gemeint, dass sie dachte, ich würde da nur herumflanieren. Also das war dann sehr eigenartig.
Was machen Ihre Geschwister denn, die beiden Größeren?
Ja, meine Schwester ist Richterin in Wien, die ist Juristin. Meine ältere Schwester, die ich sehr bewundert und geliebt habe, die ist leider Gottes mit 50 Jahren an einem Aneurysmus gestorben. Das war eine ganz tolle, sehr kunstbeflissene Dame, aber die war sehr gesellschaftlich beschäftigt und verheiratet, aber hat dann doch sehr schöne kulturelle Arbeit geleistet. Und ist leider Gottes viel zu früh verstorben. Und mein Bruder ist Unternehmer.
Sie sind doch ein bisschen der bunte Hund geblieben. Aber dann, jetzt haben Sie Ihren Abschluss, sind in Salzburg. Und jetzt kommt die Psychologie dazu. Was hat Sie da angetrieben, jetzt auch nochmal sich auf ein neues Fach zu stürzen?
Ich glaube, diese Probleme aus meiner Kindheit mit diesem Schweigen um das Dritte Reich, mit diesem diese eigenartige Stimmung, dieses Nicht-Zufrieden-Sein mit der eigenen Sprache, dieses eigentlich sich ausdrücken können nur in anderen Sprachen. Das war schon eher symptomatisch und ich glaube, dieses Psychologiestudium und das damit zusammenhängende Psychoanalyse und dann habe ich die Lehranalyse gemacht, das war einfach, um meine eigene Identität aufzuarbeiten. Irgendwie versteckt zuerst, nicht? Also man studiert Psychologie, weil man ist ja nicht krank, sondern das ist ein intellektuelles Interesse. Aber das war sicher sehr, 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 sehr gut für mich, dass ich das da in Paris absolviert habe.
Das Psychologiestudium ja auch mit großer Tradition und auch in Ihrem Heimatland ja eigentlich wichtiger Schwerpunkt.
Genau, und, ja. Und das war natürlich sehr gut für mich, weil ich gut Deutsch konnte und die Freude auf Deutsch lesen konnte, sodass ich dann viele Kontakte gehabt habe mit Leuten, die wollten, dass ich ihnen Passagen erkläre und so weiter. Also das war sehr interessant. Und auch die Arbeit in den Krankenhäusern, also mit den die Praktiken, nicht? Das hat mir sehr geholfen.
Und auch ein Bogen zu später noch, denn jetzt ist es soweit. Wir haben die Psychoanalyse, die Psychologie noch studiert und jetzt fangen Sie noch mit der Philosophie an.
Ja, also die Philosophie habe ich nur so nebenbei immer mitgemacht, weil mein österreichischer Freund zuerst, der war Philosoph und Jurist und dann mein Mann, der hat also ganz ernst, war ein Hegelianer und da bin ich immer mitgegangen zu den Seminaren, in denen die gesessen sind. Und ich hatte ja schon wie ich 20, 21 war, habe ich Kant und Hegel gelesen, also eigentlich mit dem Gefühl, dass ich das nicht so ganz verstehe, aber doch gelesen. Und das habe ich eben so mitgemacht. Und am Anfang wollte ich ja eigentlich gar nichts mit Philosophie zu tun haben, wie ich dann nach Brasilien gekommen bin. Also mein erster Plan war eigentlich, als Psychoanalytikerin zu arbeiten. Das habe ich auch gemacht mit einer Bekannten, die ich dort getroffen habe. Dann habe ich aber schnell eine Anstellung bekommen an der Instituto de Letras, also in der Literaturabteilung, in der Theorieabteilung.
Jetzt sind wir schon mit Ihnen nach Brasilien gereist.
Genau.
Sie sind quasi mit Ihrem Mann, Sie haben Ihren Freund, den Sie in Paris kennengelernt haben, geheiratet und Sie sind zusammen nach Brasilien gegangen. Er zurück und Sie haben ihn begleitet dorthin. Nochmal was ganz Neues, nochmal neue Welt.
Ja, also ich wollte immer, dass er nach Europa kommt und dann war aber die Öffnung von Brasilien, also das Militärregime war zu Ende und das war diese Kampagne von Diretas Já, also von freien Wahlen. Und wie ich da angekommen bin, war eben genau diese Wahlkampagne, die dann zum Wahlsieg von Tancredo Neves geführt hat, der leider Gottes sofort danach gestorben ist. Und das war natürlich eine ganz aufregende Zeit und alle Brasilianer, die irgendwie im Exil waren, also Dennis musste ja dann mit 19, 20 Jahren nach Mexiko gehen, weil er bedroht war und dann nach Paris und so haben wir uns kennengelernt, die haben also alle das Gefühl gehabt, jetzt wird Brasilien ein großer, schöner, wunderbarer Staat und sind dann mit einem Enthusiasmus zurückgegangen. Und irgendwie hat mich das angesteckt und da bin ich mit. Also obwohl ich am Anfang sehr schockiert war, also von der Hässlichkeit von den brasilianischen Städten und dieses Chaos.
Das ist der Größe vielleicht auch.
Die Größe, ja. Und das Unordentliche im Stadtbild. Aber dann eben doch sehr schöne Dinge. Und so habe ich mir gedacht, naja, das ist ja doch wirklich, da muss man sich das Leben selbst zusammendenken und kann nicht so surfen wie in Europa. Also ich hätte vielleicht einen Job am CNRS bekommen oder sowas, wo dann das alles schon so irgendwie vorgebahnt ist.
So eine Laufbahn, so eine Karriere.
Eine Laufbahn, ja. So, was man so eine schöne Pariser Karriere nennt, nicht? Also in Brasilien muss man sich eben alles selber zusammendenken und zusammen erfinden. Und das liegt mir irgendwie, also ich habe schon als Kind immer gerne in allen möglichen Orten irgendwie Neste gebaut, also so kleine, meine eigenen Häuser oder in einem Baum oder in irgendeiner Mulde oder sonst was. Und da kann ich mir ein Haus bauen und also all das hat mir ungeheuer, ich wollte nämlich eigentlich Architektin werden, wie ich Kind war. Und das haben mir meine Geschwister ausgetrieben, die waren sehr grausam. Die haben mich so lächerlich gemacht, dass ich gedacht habe, das schaffe ich nie. Und dieser Wunsch, Architektin zu werden, der hat sich also immer manifestiert in dem Wunsch, mein eigenes Haus zu zeichnen. Und das war dann natürlich in Brasilien der ideale Ort.
Jetzt sind Sie heute Professorin für Philosophie, Literatur und Ästhetik.
Ja.
An der, sprechen Sie es aus, bevor ich mich blamiere.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Das ist die Bundesuniversität vom Staat, also vom Land Rio Grande do Sul in Porto Alegre, wo jetzt leider Gottes eine Katastrophe wie Katrina die ganze Stadt überschwemmt hat und das Umland auch. Also das ist was ganz Furchtbares.
Ihre Familie ist auch betroffen davon?
Ja, also meine Familie ist indirekt betroffen. Wir wohnen alle auf hochgelegenen Häusern und Wohnungen, aber die arbeiten ungeheuer mit, denn ich glaube 70% der ganzen Rettungsaktionen ist von privaten Leuten, also von der Zivilgesellschaft organisiert, also aus dem Stegreif, weil die öffentlichen Stellen haben völlig versagt, also sowohl in der Voraussicht als auch dann in den Rettungsaktionen.
Das ist was Sie auch sehr beschäftigt,
ja,
in Brasilien.
Ja.
Dass es vielleicht also nicht so ist wie hier jetzt vergleichbar, die ganze Situation.
Nein,
mit
also
der
das
Hilfestellung
ist
oder
vergleichbar.
Die Menschen alleingelassen sind,
ja.
Sehr.
Also ich bin Honorarkonsul von Österreich und habe dem Botschafter gesagt, man soll unbedingt das Rote Kreuz verständigen, dass sofort Impfaktionen für Wasserkrankheiten, also diese Dengue,
ja,
und Chikungunya, Zika, Leptospirosis, stattfinden müssen. Und das österreichische Rote Kreuz ist schon am Weg und ich hoffe, dass andere Rote Kreuze auch eintreffen werden, denn wir brauchen alles, alles, von Impfstoffen über Hilfskräfte, über Material, alles.
Ja, wir hoffen, dass es einen Weg gibt, ja, da mit der Krise umzugehen. Nochmal ganz zurück von diesem Thema, aber zu dem, was heute hier passiert ist. Sie haben über den Mann ohne Eigenschaften gesprochen. Sie haben uns schon mitgenommen, dass Ihre Mutter Sie an Musil herangeführt hat. Aber neben Ihrer Sprachbegabung, die Sie sicher haben müssen, um überall in diesen ganzen Ländern zu leben und zu arbeiten, haben Sie sich jetzt auch noch vorgenommen, den Mann ohne Eigenschaften ins Portugiesische zu übersetzen.
Ja, also das ist eine ganz verrückte Idee. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich zu der komme, denn ich habe immer solchen Respekt gehabt vor Musil und dem Mann und den Eigenschaften, dass ich mich gar nicht getraut habe, über den überhaupt irgendwas zu sagen. Aber ich habe also in Brasilien dann ein Buch geschrieben über einen großen brasilianischen Schriftsteller, João Guimarães Rosa, der hat diesen Grande Sertão Veredas geschrieben, also der große Sertão, sind die Hochplateaus. Und das ist sehr gut angekommen. Und dann habe ich über Hölderlin und Sophokles gearbeitet, was auch nicht meine Spezialität ist, also Griechisch habe ich mit meinem Bruder gelernt, weil ich durfte ja nicht Griechisch lernen, sondern mein Bruder hat Griechisch gelernt. Aber ich habe eben ein Sprachgefühl, sodass ich da was Neues aus dieser Hölderlin-Übersetzung herausziehen habe können. Das hat dann ziemlich Erfolg gehabt. Das ist in drei, vier Sprachen übersetzt worden. Das heißt, ich habe selber übersetzt. Dann habe ich eben gedacht, naja, jetzt übersetze ich mal die kleinen Dinge von Musil, die noch nicht im Portugiesischen existieren, damit man das überhaupt mal lesen kann. Und da bin ich dann so hineingekommen, weil da macht man sich dann Gedanken über die Sprachkonstruktionen und die Vereinigungen sind ja ungefähr das Schwierigste, was man überhaupt, das ist schwieriger als Shakespeare. Also mein Freund und Kollege Laurenz, der ist ein Shakespeare-Übersetzer, hat gesagt, wie er mir geholfen hat bei den Vereinigungen, das ist schwieriger als Shakespeare zu übersetzen. Und da habe ich dann die Essays und die Amsel und so weiter, also viele hundert Seiten übersetzt und kommentiert. Und dann habe ich mir gedacht, also das hat überhaupt keinen Sinn, jetzt nur diese kleinen Dinge und die Essays. Man muss unbedingt das mit dem Mann ohne Eigenschaften und der muss neu übersetzt werden. Es gibt zwar schon eine Übersetzung, aber Musil ist ja so eine Herausforderung, weil einerseits ist er ganz intellektuell und philosophisch und wissenschaftlich, also mathematische Metaphern und so weiter. Und andererseits ist er so sensibel, dass also die schönsten räumlichen, synästhetischen Metaphern entwickeln kann, die also wirklich so treffend und frappierend sind. Und da muss man ganz genau aufpassen, der Übersetzung, die es bereits gibt aus den 80er Jahren, das ist zwar nicht schlecht übersetzt, aber viele Sachen sind einfach so verflacht, das ist dann mehr das Konzept, also man versteht es, aber das ganze Relief der Metaphern kommt nicht so richtig heraus. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt versuche ich es einmal. Und so bin ich jetzt also, nähe ich mich dem Ende des ersten Teils. Also 700 Seiten, ich habe noch 200 vor mir in der ersten Version und dann kommen noch mehrere Hunderte nach.
Wir sind gespannt. Jetzt noch als Appetithäppchen für alle Zuhörerinnen. Was war denn Ihre Erkenntnis heute aus Ihrem Gespräch mit Stefan Radil und Martin Lang, wo Sie gesagt haben, oh, da habe ich noch was für mich mitgenommen. Deswegen sollten alle jetzt noch die Kontexte mit mir anschauen.
Ja, also was mich am meisten beeindruckt hat in dem Gespräch, ist, wie ungeheuer interessant man den Mann ohne Eigenschaften doch präsentieren kann und sollte. Und zwar nicht nur, ich meine, es gibt ja jetzt viele wunderbare Bücher von Germanisten, sehr gut geschulten Germanisten, die also fabelhaft sind und einen Reichtum an Informationen liefern und Referenzen und so weiter. Aber da ich in Brasilien lebe, bin ich immer sehr bewusst, dass man vermitteln muss. Also man muss Menschen, die nicht akademisch geschult sind, die nicht Germanisten sind, die nicht Spezialwissen haben, für die muss man eine andere Sprache sprechen. Also das ist eigentlich, was interessant ist an meiner Karriere in Brasilien, ist, dass ich immer sehr, wie von Le Goff geschult, sehr seriöse und tiefgehende Recherchen gemacht habe. Aber dann habe ich das große Buch habe ich dann übersetzt in kleine Bücher und in Kurse für Leute, die nicht spezialisiert sind, so dass man dann eine andere Sprache findet und eine andere Ausdrucksform, auch manchmal auch in Form von Einladungen an Künstlern mitzuarbeiten oder Aufführungen im Theater oder Lesungen und so, so dass bei diesem Podcast, den wir heute gemacht haben mit Martin und dem Herrn Radil, wir hätten da noch stundenlang weiterreden können. Also die Fragen von jemandem, der nicht ein Spezialist ist im Musil, sondern der das also aufmerksam und begeistert gelesen hat und diese Begeisterung uns dann mitteilt und Fragen mit Begeisterung stellt, das ist dann sehr schön, weil man wird dann irgendwie mitgerissen und hat das Gefühl, ja, da ist so viel, worüber man ganz normal sprechen kann, ohne Spezialkonzepte oder Theorien. Das kann man sicherlich allen Leuten verständlich machen und sie dafür begeistern.
Das freut mich. Ich hoffe, Sie schalten alle die Kontexte ein. Ihnen möchte ich danken, dass Sie uns so begeistert mit auf Ihren Lebensweg genommen haben. Katrin Rosenfield, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Ich danke Ihnen für die Einladung und besonders für diesen Enthusiasmus, der hier stattgefunden hat bei unseren Sendungen.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!